sehr schönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Hier ist Nils und gegenüber von mir sitzt der Chris. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ja, Leute, euch ist vermutlich hoffentlich
schon
aufgefallen.
Was an dem Intro aufgefallen, genau. Und zwar die deutlich bessere Sprachqualität, womit wir jetzt viel
nicht,
besser
nicht, dass wir uns gerade angehört haben wie eine Selbsthilfegruppe, aber...
Das war modernes ASMR, wenn ich drum bitten darf.
Ah.
Ich merke auch schon gleich, dass meine Stimme viel professioneller wird.
Das
wird
das
so ein
stimmt,
bisschen
ja.
Leise. So, ich habe auch manchmal echt so eine Hörbuchstimme, ist mir aufgefallen.
Du könntest damit Geld verdienen, glaube ich, ja.
Hallo, mein Name ist Nils.
Gut.
ja, viel Spaß beim Pegeln hinterher.
Vergiss es, schneide ich raus. Nein, wir haben neues Equipment.
Ja, und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen und vielen Dank an Chris, weil er sich darum gekümmert hat, dass wir das haben. Und wir sind verdammt nochmal professionell jetzt ausgestattet.
Ja,
also, holla
die Waldfee. Blumen. Nein, aber wir haben gedacht, wir müssen mal was für die Soundqualität tun.
Ich nehme das nicht auf meine Kappe. Du ja. Hast es sehr und auch sehr positiv belastet vorgetrieben.
Wer diesen Podcast kennt, weiß, es geht um Equipment. Da überrascht es wohl nicht, dass ich derjenige war.
Nein, das glaube ich auch.
Ja, nee, aber freut mich. Ich bin ultra gespannt, wie sich das anhört.
Wir haben noch nicht mal gesagt, was wir jetzt gemacht haben.
Nö.
Also wir haben zwei Mikros.
Ach so, ja genau. Wir haben neue Mikros und wir haben ein Audio-Interface, so dass wir jetzt...
Mischpult.
Audio-Interface, Mischpult.
Ja.
So dass wir einfach hier besser aufnehmen können, dass jeder von uns ein Mikrofon hat. Dass wenn wir Gäste haben im Podcast, dass auch die Gäste eigene Mikrofone bekommen.
Dazu fehlt aber noch das extra Mikro.
Das ja. Aber
so wichtig kenne dauert das auch nicht mehr lange.
Nein, ja, wenn wir Gäste dann mal haben. Und wir können halt hier einfach jetzt das Ganze soundtechnisch ein bisschen besser aufbereiten und haben eine bessere Aufnahmequali und
ja, ich muss wirklich dazu sagen, ich bin heute sehr sportlich gewesen und mit dem Fahrrad zu Chris gefahren, weil ich dachte, ach, du bist ja jetzt umgezogen, wohnst ja auch in Hannover. Das wird ja bestimmt eine schnelle Nummer, bis du bei Chris bist. Ja. 11 Kilometer und ein halb kaputter und halb toter Nils später bin ich dann auch hier angekommen. Und ich kam an und Chris hat direkt gesagt, lass alles stehen und liegen, komm mit und guck dir das an. Und wir haben eine Testaufnahme gemacht und haben sie dann hinterher angehört. Ich habe einfach nur Freudensprünge gemacht. Also deshalb, ich bin auch richtig gespannt, wie sich der Podcast hier im Nachhinein nochmal anhört.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und wir wünschen euch weiterhin jetzt ganz viel Spaß mit allen Folgen, die da kommen. In noch besserer Qualität auf die Ohren, so dass ihr uns noch viel mehr folgen könnt und viel mehr Spaß hoffentlich mit diesem Poddy habt.
Wuhu!
Starten wir rein, oder?
Ja, genau, mit den News. News Nummer 1 haben wir ja eigentlich schon abgeklärt. Wir haben neues Equipment, sind dadurch definitiv besser, aber die Qualität des Podcasts wird nicht steigen.
Nein, also jeder, der sich jetzt Hoffnung gemacht hat, boah, endlich werden die zweimal professionell und strukturiert, vergesst es.
Ah, aber doch, ich muss sagen, dein strukturierter Anfang vom letzten Mal hat doch ein bisschen was hinterlassen bei mir, weil ich habe ja gerade strukturiert hineingeführt und habe gesagt, womit ich starten möchte, worauf wir leiten können und was wir für Themen
heute haben. Und ich hab nicht widersprochen.
Ja, das ist erstaunlich. Jetzt, wo du sagst, ich bin wirklich ein bisschen erstaunt. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich glaube, das wird auch schon ziemlich cool.
Genau, das wird auf jeden Fall cool.
Was haben wir denn als News alles festgelegt? Deine T-Shirts haben wir letzte Woche.
Genau, T-Shirts haben
wir. Aber zu den T-Shirts wollte ich was sagen.
Ja.
Weil ich nämlich mein T-Shirt bekommen habe. Und ich muss tatsächlich sagen, du hast da vorher schon immer viel gesagt. Wie hieß nochmal die Firma, wo du
Freiform in Bielefeld.
Genau. Also wirklich Hut ab. Ich bin super begeistert. Der Druck ist extrem gut und der sieht auch schick aus. Ja. Was ich total geil finde, also abgesehen davon, dass es wirklich gut sitzt, also ich habe Größe XXL und es sitzt halt wirklich gut. Da bin ich echt erstaunt. Und dass es halt so ein bisschen elastisch ist. Also ich habe das Shirt gestern zum Moppeltraining angehabt und es war wirklich einfach perfekt. Ja. Also
das
war echt super angenehm, konntest du tragen, hatte ich jetzt auch nicht irgendwie beschränkt, das war total cool.
Das freut mich zu hören. Gab es Reaktionen drauf, was für ein komisches T-Shirt du anhast?
Nein, tatsächlich nicht, das lag aber auch hauptsächlich daran, dass ich nur mit meinem Vater und einem anderen Bekannten dann nur auf dem Moppetgelände war, weil wir relativ spät vielleicht erst da waren, also so.
Nee, alles gut, aber das freut mich zu hören und
das war auf jeden Fall sehr cool.
Ich bin mir gerade nicht so sicher, ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe, entweder das Video müsste schon draußen sein, wenn ihr den Podcast jetzt auf die Ohren bekommt, wo ich die T-Shirts vorstelle und das.
Ja.
das passt ganz gut.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das ankommt. Aber ich glaube, da wirst du sehr viel Positives
auch an Feedback bekommen. Ich freue mich drauf.
Ja, doch. Andere News. Wir hatten noch zwei andere.
Ich habe auch noch was News-Technisches.
Genau. Ja, sehr gerne. Dann
und zwar, ich war mit der, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ich war mit der dicken Afrika-Twin in der Lüneburger Heide.
Ah, ja, ein paar Wochen, das war doch letzte Woche?
Ja, es war zweimal in der Lüneburger Heide. Einmal, wo ich zelten wollte, übernachten wollte. Das
stimmt, die Geschichte kannst du auch noch erzählen. Nee,
da die Geschichte, aber was ich da erzählen wollte, ich habe über so eine App, wo man dann so Wohnmobilstellplätze, wo es auch keinen juckt, wenn du dich mit dem Zelt hinpackst und so, halt mitten in der Lüneburger Heide. Gut, da war dann relativ viel los, da waren bestimmt irgendwie so 20 Wohnmobilfreunde.
Ja. Also wer die App nicht kennt, die App ist Park4Night.
Genau, Park4Night wollte ich gerade sagen. Danke dir.
Ja, entschuldige.
Und was aber ganz cool ist, halt einfach auch so, weil man so sich mal schnell über ein Wochenende so ein Mikroabenteuer quasi schnüren kann. Und wenn man dann halt noch Glück hat und die Lüneburger Heide hat und dann schon drin steht, Anfahrt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, sind so 2 Kilometer Schotterpiste.
Und die du mit 120 gefahren bist. Nein, okay, es waren 50.
Nee, da tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, wie viel ich dem Gepäcksystem zumuten kann.
Dann ist okay. Da bin ich sehr erstaunt, positiv erstaunt.
Also niemals würde ich so eine Geschwindigkeit
sowas würdest du niemals tun.
Genau, und dann waren wir nochmal in der Lüneburger Heide ohne Gepäck. Das war auch sehr, sehr cool. Und da sind wir allerdings richtig in tiefen Sand gekommen. Und das war schon mit der dicken Twin. Also ich war wieder erstaunt, was der Reifen von der Performance liefert. Also ich habe den Pirelli Scorpion STR drauf und ich meine 230 Kilo Motorrad plus mein zartes Gewicht von genug. Was tust du da?
Nichts, das Ding ist hier aus der Fassung rausgesprungen.
Ach so. Das kann passieren, dass bei uns alles auf diese Fassung springt. Auf jeden Fall bin ich da mit der Twin richtig Tiefsand gefahren, war sehr erstaunt über die Performance von dem Reifen, muss ich definitiv sagen. Und das war aber das erste Mal, dass die Twin so richtig geschwommen hat, so Sand und du halt also so, ich sag mal, ab 70 aufwärts ging das mit dem Motorrad, dass sie angefangen hat.
Auch 230 Kilo.
Ja, ist halt, ja.
Das ist schon echt.
Und das war dann aber schon echt witzig und sportlich zu fahren. Aber war wieder ein sehr geiler Ausflug da. Also ich finde da immer mehr Gefallen dran.
Ja, das freut mich aber. Aber das kann ich auch verstehen, dass du da Gefallen dran findest, weil ich freue mich auch schon tierisch drauf, wenn ich das erste Mal mitkommen kann.
Oh yeah.
Also legal mitkommen kann. Ja, naja, anders würde ich eh nicht fahren. Also so ein Schisser wie ich bin.
Genau.
Nee, ja. aber das ist schon echt geil. Ja, ich habe tatsächlich auch noch News. Und zwar, der dritte Lauf zur Trail-Weltmeisterschaft ist durch. In Spanien war das jetzt, wo die anderen beiden Läufe vorher waren. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, einer war in Frankreich, der zweite. Aber was tatsächlich ganz interessant war, der immer wieder mehrfache Weltmeister am Stück, Tony Bou, hat tatsächlich den Auftakt oder das Auftakt-Event nicht gewonnen.
Was? War nicht da.
Nee, er war da, aber er hatte, die Läufe waren Samstag und Sonntag, 2 Runden. Und am Samstag hat er gewonnen und am Sonntag verloren hat er nicht, er ist Dritter geworden. Das war ganz, ganz interessant.
Okay, krass.
Weil für die Leute, die so ein bisschen die Szene verfolgen, kennen ihn vielleicht, Jaime Busto ist Zweiter gewesen, das ist so ein Jungspund, das ist, ja, wenn du mich fragst, hat er noch so ein bisschen, okay, das hört sich jetzt falsch an, aber so ein bisschen zu viel Samenstau. Also wenn man so seinen sozialen Medien verfolgt, dann denkt man sich, okay, Junge, du könntest auch einfach so ein Disco-Influencer sein. Aber nichtsdestotrotz, der Kerl fährt echt gut, macht auch echt eine gute Nummer. Aber der ewige Zweite, Adam Raga, hat tatsächlich den ersten Platz gemacht.
Ach, cool.
Das war echt eine ganz coole Nummer, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin auch sehr gespannt und hoffe, dass es dazu eine Zusammenfassung auf YouTube geben wird, wie die Jahre davor auch schon. Aber mal gucken. Es war aber echt eine ganz interessante Nummer, ja. Und jetzt läuft das Ganze auch relativ gut weiter, was ich tatsächlich sehr befremdlich finde und ich glaube, das ist auch echt anstrengend für die Fahrer. Du musst selbst, wenn du in der Sektion bist und fährst, musst du einen Mundschutz tragen. Einen Mund-Nasenschutz.
Okay.
Das heißt, du fährst die ganze Zeit mit Maske.
Das ist komisch.
Und das muss, glaube ich, echt anstrengend sein. Also ich weiß, dass die das in ein paar Sektionen, kann auch sein, dass es von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort unterschiedlich war, aber in dem einen, ich glaube, Frankreich war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da mussten die in jeder Sektion die Masken tragen.
Okay, das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor. Ich glaube, das ist auch nicht so prickelnd. Respekt davor.
Ja, also da wirklich, naja, aber das war auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und mal schauen, wo sich das hinentwickelt.
Stimmt, wenn wir gerade schon über den Sport reden. Mhm. Wahrscheinlich ist die schon durch, aber gerade aktuell ist das Biwak eröffnet worden von der Rallye Breslau. Also da sind die Leute gerade auf Anreise und bei der technischen Abnahme und und ich muss sagen, mich schmerzt es tierisch, diese Bilder zu sehen, dass ich dieses Jahr es nicht geschafft habe, dabei zu sein mit dem Rallye-Projekt aus vielerlei Gründen irgendwie und ich muss sagen, es piept mich gerade so richtig an, wenn ich diese Bilder sehe und ich würde mir gerade, keine Ahnung, ein Bein abhacken, ist doof, dann kann ich nie mehr fahren. Aber
so den kleinen Finger.
Ja, ich würde gerade viel dafür geben. Ja, von mir aus einen Zahn ziehen lassen. ich würde gerade echt viel dafür geben, dabei zu sein. Und ich kann jedem nur empfehlen, guckt mal auf Facebook, teilen die das, also einfach Rallye Breslau eingeben. Ja, cool. Da wird es ganz, ganz viele Videos von den Stages geben. Die schreiben immer Tagesberichte dazu. Die haben auch teilweise immer mal wieder Livestreams über Facebook.
Hey.
Über YouTube weiß ich nicht, ob sie livestreamen. Aber auf jeden Fall kann man auf Facebook ganz gut denen folgen, haben auch ein sehr geiles Fotografenteam am Start, wo sehr, sehr geile Bilder von den Fahrzeugen und so machen und man wird da richtig gut abgeholt in diese Rallye-Atmosphäre und kann mal so eine, in Anführungsstrichen, kleine, ist ja auch schon ein Klassiker und das Starterfeld ist alles andere als klein und wenn du siehst, im Biwak stehen da mittlerweile halt auch die großen Sattelschlepper von irgendwelchen Rennteams rum und so. Das ist schon jetzt nicht, dass die unprofessionell sind, aber halt trotzdem so eine, in Anführungsstrichen, Amateur-Rallye mal so mehr oder weniger live miterleben will, ist ganz cool. Und was die halt auch haben an der Stelle nochmal, für alle so, wo eher so abenteuermäßig unterwegs sind, leider aktuell oder bisher nur für Jeeps, also für vierrädrige Fahrzeuge.
Dankeschön, ich hätte auch nicht gewusst, was ein Jeep ist.
Ja, das war überflüssig, egal. Wobei, bei deinem technischen Talent, gehe ich auf Nummer sicher, weißt du?
Kriegst du alles sowas von mir.
Nein, auf jeden Fall kannst du da dich quasi anmelden für die Adventure Class und kannst die Rallye einfach so mitfahren. Du kriegst halt auch so Navigationshilfen, aber du auch nach GPS. Du fährst nicht in der Wertung mit, sondern begleitest du diesen Rallye-Tross, hast auch Offroad-Abenteuer, du bist im Biwak dabei und so, hast dieses Rallye-Feeling, ohne dass du diesen Wettbewerbsdruck hast und ohne dass du irgendwie Käfig und was weiß ich was brauchst im Auto, sondern einfach mit einem normalen Geländewagen mitfahren kannst quasi und Rallye erleben kannst. Also vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant, der das mal Bock hat und halt eine Woche Offroad fahren will im Rahmen von so einer Rallye.
Ja, das finde ich schon eine geile Idee.
Leider, ich habe die angeschrieben, die Jungs. Letztes Jahr hatte ich die deshalb schon angeschrieben. Dieses Jahr nicht, aber es hat sich nichts geändert. Können sie es aus versicherungstechnischen Gründen irgendwie nicht für Motorräder abbilden, weil das natürlich für diese ganze Reise-Enduro-Fraktion und so natürlich ein Mega-Event wäre, wenn du eine Woche lang mit deine Reise-Enduro durch die polnische Walachei tingeln kannst. Das wäre natürlich für viele, glaube ich, geil. Sie hatten auch ganz, ganz viele Anfragen dazu. Die waren da echt nett, das Orga-Team, denen Kontakt hatte. Ganz offen. Und ging aber leider nicht versicherungstechnisch. Und nachdem sie dieses Jahr auch nur für Side-by-Sides und Geländewagen, die Adventure-Class offen haben, ist es da von der versicherungstechnischen Lage her genauso.
Ja, Herrgott, dann ist das so. Aber das war auf jeden Fall nochmal ein interessanter Abstecher in die Rallye-Ecke.
Genau.
Was hatten wir denn nochmal für Themen?
Wir hatten die Themen nochmal zur Rallye-Ecke. Wer es noch nicht geguckt hat, weil wir es gerade zu Ende geguckt haben, guckt euch den Film Paying the Price auf YouTube an über Toby Price, falls es ihr noch nicht getan habt.
Da können wir tatsächlich kurz abstechen. Also Toby Price war für mich einer, ich habe den immer als sehr negativ abgestempelt. Also ich konnte keine Sympathie für den empfinden und konnte nie was mit dem anfangen. Ich muss tatsächlich sagen, die Doku hat mir echt nochmal einen ganz schönen anderen Blick darauf gegeben. Also unabhängig davon, klar, von Red Bull Media House wohl das Ganze zusammengeschnitten und erstellt, die sind qualitativ einfach enorm hochwertig.
Absolut, ja.
Die Bilder sind halt der Wahnsinn, total geil. Und selbst wenn man mit Toby Price noch nie was davon gehört hat, kann man trotzdem das angucken und man hat trotzdem Spaß dran.
Die, wo noch nie was von ihm gehört haben, er ist offizieller Werksrallye-Fahrer für das KTM-Team und fährt der praktisch in der internationalen Rallye-Cross-Country-Weltmeisterschaft mit, also die Dakar und solche Dinger, und fährt da ganz vorne in der großen Oberliga quasi mit.
Genau, und wenn man so gewisse Fahraufnahmen sieht, wo er mit Endgeschwindigkeit über riesige Bumps fährt, dann wundert es einen nicht, dass man dann irgendwann mitbekommt, dass der Chaos Australien kommt. Ja. Ja, nee, aber das ist tatsächlich eine Doku, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, da kann ich echt eine Empfehlung für aussprechen. Geht auch nur, ich glaube, irgendwie 38 Minuten lang, das geht ganz gut.
Kann man mal in der Mittagspause
so. Ich wollte gerade sagen, kann man schön wegsnacken, das geht ganz gut. Nee, das war schon eine interessante Nummer. Nee, was haben wir denn letztes Mal? Wir sind nämlich beim Führerschein, haben wir da nur geschafft.
Genau, das haben wir, glaube ich, abgehandelt.
Letztes Mal auch schon angeteased. Ich habe mich dezent aufs Fressbrett gelegt.
Ja, da sind wir als alle gespannt.
Ja, ja gut, wollen wir damit anfangen?
Ja, ich glaube, das ist so ein schöner Einstieg. Zum Anfang auf die Fresse fallen ist immer gut.
Das wundert mich jetzt nicht. Wir hatten am Sonntag, den 6. September, hatten wir einen Club 3. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Club 3 ist, man kann oder manche Vereine machen das, dass die halt intern einfach ein kleines Event, einen kleinen Wettbewerb veranstalten, wo man halt nach Wettbewerbsreglement fährt und auch klassifiziert wird. Also im 3 gibt es die Klassen 1 bis 1, nee, warte mal, in den kleineren Wettbewerben wie dem Nordcup oder Norddeutsche Meisterschaft gibt es die Klassen 2 bis 9. Das sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Im Prinzip muss man sich aber nur merken, es gibt 5 Farben. Und das ist einmal Weiß. Weiß steht für Klasse 2 und ist das Schwierigste. Das heißt, da gibt es dann auch die großen Brecher. Man muss viel Vorderrad und Hinterrad versetzen, hat anspruchsvolle Sektionen. Dann gibt es Klasse 3. Klasse 3 ist die blaue Spur. Ist im Prinzip nochmal ein bisschen weniger, wenn man so ein bisschen prozentual vergleichen möchte. Die blaue Spur ist 30% bis 40% weniger anspruchsvoll als die weiße Spur.
Okay, das war schon einiges.
Ja, und man muss auch dazu sagen, von Veranstaltung zu Veranstaltung abhängig, je nachdem, wo da jetzt die Veranstaltung ausgetragen wird. Dann gibt es Klasse 4, das ist die grüne Spur. Das ist die, wo ich letztes Jahr angetreten bin und gnadenlos versagt habe. Da wurde ich schön auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Mhm. War aber auch ganz gut so. Dann gibt es Schwarz. Schwarz ist Klasse 5. Das ist so, was ist das? Ich glaube, Fortgeschrittene ist das. Und da geht es halt praktisch darum, okay, gut, du hast hier eine kleine Hangsektion und unten liegt irgendwie ein Baumstamm. Du fährst am Hang hoch, drehst am Hang, hast dann unten so einen kleinen Baumstamm liegen, da fährst du drüber, fährst nochmal hoch, drehst nochmal am Hang und fährst raus.
Okay.
So, und das Einfachste ist dann Klasse 6. Klasse 6 ist die rote Spur. Das ist dann zum Beispiel, du fährst rein, fährst einmal den Hang hoch, fährst wieder runter und fährst raus.
Also das ist das, was du mir so zutrauen würdest.
Ah, es gibt noch so eine Extraspur. Nee, tatsächlich, was ich aber cool finde zum Thema Extraspur, ich weiß nicht, ob es jetzt schon endgültig eingeführt wurde oder noch eingeführt wird, das ist die Elektrospur. Und zwar für die ganzen Kleinen, die O-Sets fahren. Das sind so 20 und 24 Zoll Elektromopeds. Das sind dann halt einfach nur, mach doch auf, müsste man doch eh nicht hören bei den coolen Mikros hier.
Alles gut.
Das ist halt echt cool, weil es dann noch einfacher ist. Also da fährst du dann nicht den Hang hoch, sondern da fährst du halt unten lang, fährst am Baumstamm vorbei und fährst wieder raus. Da geht es nur darum, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie fühlt es sich an, in einem Wettbewerb zu fahren. So, und beim Club 3 dreht es sich darum, für die Leute, die keinen Wettbewerb fahren möchten, aus irgendwelchem Grund, so ein bisschen das Wettbewerbsfeeling näher zu bringen. Bedeutet, man hat also eine Spur in einer Schwierigkeitsklasse, die man sich zutraut zu fahren, und diese Spur muss gefahren werden. Da gibt es keinen Wenn und Aber. Und das Ganze ist dann, dieses Areal, wo man dann seine Spur drin fährt, ist dann noch mit Flatterband umwickelt. Das heißt, es ist sowieso schon mal vom Kopf her beschissen, weil man fährt in ein Areal rein und man weiß ganz genau, okay, auch wenn das jetzt knifflig ist, ich muss da langfahren, auch wenn ich es mich nicht zutraue, dann ist es dann nicht so pralle. Naja, und das ist so vielleicht, um euch abzuholen, genau, Club 3, eigene Veranstaltung des Vereins, um Leuten, die sonst keine Wettbewerbe fahren, so ein bisschen Wettbewerbsfeeling zu geben und mal so ein bisschen den psychischen Druck zu
nehmen. Ja, ist ganz cool.
Ja. Also ist echt eine coole Nummer, und genau, das war halt bei uns am 6.9. der Fall, auch tatsächlich nur für Clubinterne, was ein bisschen schade war, aber Herrgott, ist so, ist halt eben den aktuellen Umständen entsprechend geschuldet. So, und dadurch, dass ich normalerweise Klasse 4 fahre und ich mir dachte, okay, gut, jetzt im Rahmen des Club 3, das ist halt mehr Training für mich als alles andere und Spaß haben, probierst du mal eine Spur härter aus, Klasse 3. So, die blaue Spur. Und ich sage jetzt mal so, ich war von Freitag auf Samstag, also vom 4. auf den 5. war ich bei Bekannten, so ein bisschen Einweihungsfeier, auch cool, in der Heide, 3 Hektar Grundstück, da werden wir auch nochmal vorbeifahren, wenn ich mal Moped habe und wir in der Heide mal waren.
Das klingt gut.
Das war echt geil. Naja, und da saßen wir vielleicht bis 4:30 irgendwie am Lagerfeuer und haben ein bisschen was getrunken. Das war schon ein bisschen schwierig. Naja, am Samstag dann zurück, dann Sachen gepackt, dann nochmal kurz einkaufen.
Das ist übrigens der Grund, warum Nils keine Wettbewerbe fährt, wegen der professionellen Vorbereitung. So. Just saying.
Ja, glaub mir, das geht auch einige schlimmer. Da spreche ich aus Erfahrung. Also nicht bei mir unbedingt, aber naja. Genau, da bin ich am Samstag halt eben hin und habe von Samstag auf Sonntag auch nochmal auf dem Gelände geschlafen, weil dann halt auch noch ein paar andere mit dabei waren, die ich halt auch kenne und lange kenne und mit denen es eigentlich immer ein lustiger Abend wird. Naja, es wurde dann halt eben auch so gute 2, bis ich dann ins Bett gegangen bin und natürlich auch so ein paar, also da war ich dann wenigstens schlauer, da bin ich dann auf Radler umgestiegen. Mhm. Nichtsdestotrotz waren es dann, glaube ich, trotzdem 6, 7, 8, 9 Flaschen.
Ja.
Also es ging aber tatsächlich. Ich war am nächsten Morgen, ich hatte auch keine Kopfschmerzen. Normalerweise bin ich so ein Typ, ich gucke ein Bier an und habe einen Kater des Todes. Das ging tatsächlich, war auch einigermaßen fit. Das Clubtreil fing an um 11.30 Uhr. Und ich dachte mir natürlich, ach, kannst ja ausschlafen, hab dann, glaube ich, auch bis 8.30 Uhr, 9 Uhr gepennt, bin dann aufgestanden, hab mich dann ganz entspannt fertig gemacht und alles nochmal so zusammengerödelt und so langsam das Moped fertig gemacht und getankt und Luftdruck nochmal geguckt und alles. Ja, und dann dachte ich mir, oh, jetzt kannst du ja dich aufwärmen gehen und fährst mal eine Runde. Ja gut, dann wurden wir schon zusammengerufen zum Fahrerbriefing und danach ging es halt direkt los. War natürlich auch richtig intelligent von mir, welch ein Wunder, in einer Spur, die normalerweise über meiner Könnensklasse in Wettbewerben liegt. Vom fahrerischen Können her kann ich nicht fahren, das ist halt Kopfproblem. Ja. Und dann halt unaufgewärmt da direkt anzufangen. Und wir fangen an, kommen in die erste Sektion rein und du musst dir vorstellen, du bist reingefahren, musstest musstest versetzen, dass du halt gerade zu so einer Doppelstufe stehst und dann hatte man so, das Ding war nicht hoch, das war glaube ich 1 Meter hoch oder sowas, also es ging noch. Und das war aber so blöd, weil du hattest die erste Stufe, war 1 Meter, dann hattest du so eine kleine Steinreihe da drauf und dann hattest du vielleicht 1,5 Meter Platz, also du musstest dein Vorderrad oben halten zur nächsten Stufe. Und die nächste Stufe war aber höher, also irgendwie so 1,10 Meter, 1,20 Meter oder sowas.
Okay.
Und für die Leute, die es können, ist es dann ja nicht schwer, weil die fahren an, klack, klack und sind oben, weil sie dann ansetzen, auf dem Hinterrad bleiben, nochmal ansetzen und dann den richtigen Moment haben. Ich mit meinem Dömerkopf noch nie diese Stufe gefahren, weil ich da echt Schiss vor hatte. Natürlich direkt in der ersten Sektion. Ich hab mich wirklich eingeschissen. Du glaubst es nicht. Ich dachte mir, nein, das kannst du nicht machen. Oh, ich mich dahin, umgesetzt, alles cool, bin dann angefahren, bin dann auch hochgekommen und wirklich da dachte ich mir, zum Glück habe ich so lange Beine, weil ich die erste Stufe hoch, hat funktioniert, dann hat aber mein Kopf so ein bisschen, könnte schwierig werden gesagt, ich Gas gegeben, bin die zweite hoch, aber mein Fuß ist auf dem Plateau zwischen erster und zweiter Stufe geblieben. Das heißt, ich habe so einen halben Spagat gemacht da irgendwie, um mich irgendwie hochzuziehen. Und ich hatte das Glück, dass ich mit diesem zweiten Gasstoß so weit hochgekommen bin, dass ich mit meiner Bodenplatte auf der zweiten Platte drauf war, oben auf der Kante. Okay, ja. Das heißt, ich hatte einen Widerstand, wo ich mich dran hochziehen konnte. Ansonsten hätte ich das so nicht geschafft.
Alter Schwede,
also, habe ich da wirklich durchgemogelt ohne Ende. War halt total lustiger Anfang, wo die ersten 3, 4, 5 Sektionen, also wir hatten 7 Sektionen, 7 Areale, wo wir Spuren drin fahren mussten und das sind wir 3 Runden lang gefahren. Also die ersten 3 oder 4 Sektionen ging auch erstaunlich gut, also da hat man auch noch gemerkt, ich hatte komplett Adrenalin und dadurch, dass ich so fertig war, ich habe gezittert, aber es hat funktioniert und ich bin Sachen gefahren, die bin ich vorher nicht gefahren, da war ich schon ein bisschen stolz. Ja, und dann hat es irgendwann nachgelassen und das hat man auch so ein bisschen an den Fehlerpunkten gesehen, aber es war jetzt auch nicht schlimm und im Großen und Ganzen echt eine sehr coole Nummer. Und die erste Runde ging vorbei, die zweite Runde ging vorbei, ich hatte hier und da meine Probleme, wo ich Sachen nicht gefahren bin oder mich nicht getraut habe oder tatsächlich auch gar nicht hingekommen bin, weil ich vorher schon irgendwo abgekackt habe. Aber im Großen und Ganzen war es echt klasse und super lehrreich. Ja, und dann kam die letzte Runde und es war die drittletzte Sektion, die mitten in einem Steinfeld war. Und ein Steinfeld für die Leute, die sich vielleicht nicht richtig vorstellen können, man kann sich einfach ein Areal vorstellen, wo vielleicht eine leichte Senke ist. Und in dieses Areal werden einfach Tonnen an Stein reingekippt. Das heißt, es ist kein Geröllfeld, sondern es sind halt wirklich kleine Steine. Es sind so, ja, so Steine, die findet man bei irgendwelchen Neureichen in der Einfahrt liegen, um die Einfahrt schön zu dekorieren irgendwie an der Seite. Also einfach nur so Quadersteine, ein bisschen größere.
Also definitiv große Steine, so eher.
Ja, größere. Also groß, ja, wäre jetzt für mich Findling, aber schon so ein,
aber
so
halt auch nicht,
so ein Drittel, ja, Findling nicht, vielleicht.
Nichts, was wegrollt, wenn du mit dem Motorrad,
genau,
drauf fährst.
Genau, also schon so fest, ja, aber nichts, was wegrollt, genau. Oder selten wegrollt. So, und dann war es halt eben so, dass wir im Laufe der Sektion müssten wir das Steinfeld einmal schneiden. Also man kann sich das vorstellen wie ein quadratisches Areal. Und bei dem quadratischen Areal mussten wir das eine Mal eine Ecke überfahren. Das ging auch noch. Und nach dieser Ecke mussten wir aber gleich wenden, mussten dann gerade in Steinfeld rein, und das war so ein bisschen blöd, weil es ging bergab und man hatte halt keine Möglichkeit, außer zu sagen, okay, ich fahre jetzt bergab, und dann habe ich aber so eine blöde Enge, das heißt, ich muss mein Vorderrad bergab in Steinfeld rein sogar noch hochheben, damit ich nicht irgendwo hängen bleibe.
Okay, krass, ja.
Und das war schon eine Überwindung, und dann musstest du halt sofort anhalten. Also du bist über die Ecke rübergefahren, hattest so 1,5 Quadratmeter, vielleicht 2, na, ich würde schon sagen, na, 2,5 Quadratmeter würde ich schon sagen, zum Wenden. Und dann musstest du gleich wieder in Steinfeld rein und auch gar nicht weit. Es war jetzt auch kein steiler Hang, aber es war halt einfach eine Abfahrt. Hm. So, und dann musstest du halt Gas geben und musstest dann, sobald du unten angekommen bist, komplett in der Eisen gehen und bremsen. Das heißt, du hast einfach nur kurz dein Vorderrad angelupft, hast gehofft, dass das Hinterrad richtig durchfährt durch die Rille zwischen den Steinen, und bist sofort in der Eisen gegangen und standest halt im Steinfeld auf irgendwelchen Steinen drauf. Mhm. Das heißt, Punkt Nummer 1, find erstmal dein Gleichgewicht. Punkt Nummer 2, jetzt war das aber nicht, dass ich gerade weiterfahren durfte, sondern ich musste im Steinfeld Vorderrad und Hinterrad versetzen.
Okay.
Und holy moly, also ich habe schon immer mal wieder trainiert, weil es halt einfach interessant ist halt echt einfach nur beschissen. Wenn du kein Gefühl dafür hast, wo dein Hinterrad steht, kannst du es direkt in die Tonne treten, weil du möchtest umsetzen, hast das Hinterrad entlastet, das Hinterrad kommt vielleicht hoch, aber du hast es nicht hoch genug gehoben, weil da zufällig eine Steinspitze ist. Ach so,
weil da ein Stein ist und dann, genau, bleibst du hängen.
Und dann kippst, ja, okay, du gleich um. Und das Problem, na, ist halt in diesen Steinfeldern, also toi toi toi, zum Glück haben wir Stiefel an beim Mopedfahren. Wenn du halt einen Fuß setzen willst, musst du halt immer gucken, dass du nicht umknickst und wegrutscht. Hm. Das ist halt ein bisschen beschissen. Naja, runter in Steinfeld. Im Steinfeld mussten wir nach links, praktisch du bist runter, und nach links eine 90-Grad-Wende machen. Dann halt eben setzen. Und dann hattest du, was waren das? Ich glaube, das sind 4 Steine übereinander zu so einer leichten Auffahrt aufgeschüttet. Die schräg, da kann man auch, wenn man ein bisschen Schwung hat, ohne Probleme hochfahren. Hat ja die ersten beiden, ja, Runden, ja, auch funktioniert. Man hat auch eigentlich ganz gut Grip. Nur der zweite oder der dritte Stein war das, glaube ich, der ist halt ein bisschen glatter. Und wenn man da halt den Grip verliert, dann rutscht man halt runter. Mhm. Naja. Die Male davor hatte ich immer so einen halben Meter Abstand zur Auffahrt, so dass du halt im Steinfeld nochmal so ein bisschen Schwung holen konntest, damit du auch gut hochfährst. Ja, da bin ich halt ein bisschen zu weit nach vorne geschossen beim Runterfahren, habe nicht rechtzeitig abgebremst und stand halt mit dem Vorderrad schon an der Auffahrt dran. So, und ich dann natürlich in meinem Drömelkopf, ja gut, okay, ist jetzt scheiße, aber brech jetzt hier nicht ab, weil das kannst du schon schaffen, das ist ja nicht das Problem. Ich mich also hingestellt, Vorderrad war direkt an der Auffahrt, Gas gegeben, Kupplung springen lassen, bin tief gegangen, naja, und dann ging's los. Ich, dadurch, dass ich so viel Schwung gegeben habe, bin unten in die Auffahrt, in den ersten Stein der Auffahrt rein, hab da zu stark komprimiert und das nicht richtig weggeschluckt, dadurch hat's mich ausgefedert, auf den zweiten Stein, wo man keinen Grip hat, draufgebracht. Da habe ich dann, wie schon gesagt, keinen Grip gefunden, bin rückwärts runter, wollte einen Fuß setzen. Naja, konnte keinen Fuß setzen, weil alles glatt drumherum war. Bin halt hinten runter, mein Moped ist irgendwo hingeflogen. Und das Beschissene war, unten am Anfang der Auffahrt war halt ein Stein, der einfach spitz rausgeguckt hat oder, ja, spitzer rausgeguckt hat. Okay. Und ich fahre immer mit Rückenschutz und ich bin halt rückwärts runtergefallen und knall aber original 2 Zentimeter neben diesem Rückenschutz mit meiner Hüfte auf diesem Stein. Und so ein,
schön.
Also so einen ekligen Schock habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Also jeder, der mal auf Steißbein gefallen ist und dann beispielsweise nur noch unter Schock nur noch so einen Ton sagen konnte und nicht mehr richtig atmen konnte, beziehungsweise überhaupt nicht atmen konnte bis zu einem gewissen Grad, das ist ja schon ein ekliger Schock. Aber das Ding war nochmal beschissener, weil ich lag da, ich habe nur den dumpfen Einschlag gespürt, konnte einfach nur noch schreien. Also das war jetzt kein durchgängiges Schreien, sondern es war halt so ein schmerzhaftes Aufschreien und dann war es einfach nur ein dumpfer Schmerz. Und das Problem ist, ich lag da unten und egal, was ich gemacht habe, A, tat jede Bewegung weh und B, wusste ich gar nicht, kann ich mich überhaupt bewegen. Oh. Und also das war...
Das klingt echt, das nicht so geil.
War super ekelhaft. Toi, 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 es war einfach nur ein echt ekelhafter Schock. Ich konnte mich zum Glück bewegen, konnte halt nur noch beschissen laufen, aber das ging dann. Naja, und da war es so, da muss ich für, ey, ich weiß nicht, was ich für Schutzengel gehabt habe, aber ich bin mit der Hüfte bin ich auf den Schleimbeutel gefallen und habe mir praktisch in der Region alles geprellt und halt schon eine gute Schwellung geholt. Naja, das Blöde daran war, dass ich das hat in die Wirbelsäule reingestrahlt und hat halt auch in das Hüftgelenk reingestrahlt. So, dazu habe ich mir die Fußraste dann natürlich wohin auch sonst wieder in die Wade reingehauen. Das war jetzt aber nicht das große Problem. Da habe ich mich nur gewundert, als ich die Hose ausgezogen habe, warum ist da Blut drin? Mhm. Ja, Herrgott, ist wie es ist. Aber das Schlimme war echt die Hüfte, weil ich bin dann aufgestanden, ich konnte einfach nicht auftreten.
Es gibt Schöneres als sowas, definitiv.
Also ich habe wahnsinnig Glück gehabt, aber es war echt ein ziemlich unangenehmer Schmerz. Naja, und das, so wie es dann halt eben ist, als ich mich dann vom Schock beruhigt habe, war die erste Frage, was mit meinem Motorrad? Mhm.
Und was ist mit deinem Moped?
Ja, da habe ich auch, also Gnade mir genott.
Gnade mir Gott.
Es ist tatsächlich nur das Standrohr kaputt gegangen. Und zwar habe ich mir zwei richtig schön tiefe Schmarren reingehauen in Standrohr. Das hat mich auch hart geärgert. Aber zum Glück war es die Standrohrseite, die ich sowieso mal heile machen musste, weil es da rausgesüfft hat. Ja, das Standrohr sifft schon seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder so. Also es hat schon, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Monate gesifft, als ich zu dir gekommen bin und wir unser gemeinsames Werkstattvideo aufgenommen haben.
Ja. Ich erinnere mich.
Also wer sich Chris sein Gesicht gerade nicht vorstellen kann, das ist gerade ein dezent besserwisserisches Gesicht, das er mir da zeigt.
Nö, ich denke mir gerade einfach nur,
mit das, Recht.
Das Moped hat sich gedacht, also das hat Borderline quasi.
Führ das bitte aus. Warum hat es Borderline?
Und worum naja, weil es gedacht aus? Hat, ich mache mir jetzt, ich hau mich jetzt da auf das Standrohr, dass es sich endlich mal drum kümmert. Weißt du so? Weil, na egal. Okay, ich glaube, das war jetzt politisch nicht korrekt, weil wenn man davon betroffen ist,
dann ist das auch scheiße. Egal.
Nein, das ist nicht egal. Also
ja, gut, aber
es tut mir leid.
Achso, du meinst das, wegen Borderline? Ja, das habe ich gar nicht verstanden.
Ich glaube, das war jetzt nicht so.
Ja, gut.
Aber
wir wissen, was du meinst.
Seht's mir nach. Das Motorrad hat einen Hilfeschrei.
Ja, so kann man das auch sagen. Naja, aber tatsächlich ging das dann auch. Und toi, 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 ich hatte da nur einen Tag, den Tag danach, den Montag, ging halt irgendwie gefühlt nichts. Liegen ging nicht, sitzen ging nicht. Ich habe mich gefühlt wie ein alter Opa. Ich konnte mich nicht ins Bett legen, sondern ich musste ins Bett kriechen. Wirklich, ich habe mich so auf die Seite fallen lassen. Also ich habe mich seitlich hingesetzt, habe mich auf die Seite fallen lassen und habe mich mit den Armen am Bett hochgezogen, damit ich in eine Schlafposition komme.
Schön.
Und ich sag dir wirklich, das muss ausgesehen haben, unfassbar. Oh, das war schon echt herrlich. Naja, und dann war erstmal das Moped kaputt. Und dann habe ich aber erstmal gedacht, okay, gut, du kannst jetzt eh erstmal nicht fahren, lass es erstmal stehen und dann wird das schon irgendwie schief gehen. Und mein Moped ist wieder heile.
Yay.
Eine Woche später, da auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an Live, falls er das jemals hören sollte.
Ich hoffe doch.
Live, Walter. Wirklich. Ganz lieb, da hat mir wirklich den Arsch gerettet. Und jetzt sieht mein Moped sogar schöner aus als vorher. Denn vorher hatte ich schwarze Tauchrohre, Standrohre. Ja. Und jetzt habe ich matt-goldene Standrohre.
Oh, die du ohne mich eingebaut hast,
Mann,
obwohl
das
ich unbedingt dabei sein wollte.
Mann, das war so
Und ich hätte sogar Zeit gehabt, aber nein.
Chris, piep dich.
Das ist schon okay.
Mann, das war alles so spontan. Am Freitag hatte ich dann irgendwie telefoniert mit Live, der so, ja, komm am Samstag vorbei, ist gar kein Problem. Ja, okay, dann komme ich am Samstag vorbei. Und wir haben, glaube ich, 3 Stunden dann irgendwie.
Und in der Zeit von Freitag auf Samstag ist dein Handy in ein schwarzes Loch gefallen.
Mann, du hast doch gemerkt, dass ich dir auch nicht auf deine Nachrichten geantwortet habe.
Ja, so weit ist es schon, ne? Es ist wie eine Mann, Ehe. So,
ja, warum hättest du gesagt?
Nein, alles gut. Aber ich bin ultra gespannt, wie dein Moped damit aussieht.
Ja, ich habe auch tatsächlich leider vergessen, ein Bild von zu machen. Schicke ich dir aber nachher, wenn ich wieder zu Hause bin.
Und ich freue mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass du jetzt dein Federbein revidieren musst.
Ja, weil ich habe Chris schon am Telefon heute gesagt, dass das Problem ist, dass die Gabi jetzt natürlich neue Simmeringe hat, neue Standrohre und neues Öl. Das heißt, die hat ein sehr gutes Ansprechverhalten. Ja, und vorher war es
so. Und ihr wisst ja, Nils ist ja so jetzt, was das angeht,
halt auch die Klappe.
Nicht so unbedingt der, ja. Ich habe ja eigentlich so die Hoffnung gehabt, nachdem wir eben die neuen Fußrasten rangebaut haben, dass er dann so merkt, oh geil, es lohnt sich. Ja, also, und jetzt kam wieder so dieser Aha-Effekt, oh, ist ja voll geil, so eine Gabel, wo gewartet ist und eben anspricht und die Kennlinie so ist und so, wie das ursprünglich mal gedacht war, ist das schon, ich glaube, das macht Sinn, wie das gebaut wurde.
Du bist ein Pieploch.
Oh, du wirst mich so hassen.
Naja, auf jeden Fall war es sonst immer so, dass ich halt, ich habe mir für mein Gewicht, habe ich mir hinten und also fürs Federbein und für die Gabel härter gedrehte Federn einfach geholt. Am Dämpfer ansonsten nichts gemacht und an der Gabel auch nichts gemacht, nur härtere Federn eingebaut. Und da war es bisher immer so, okay, gut, ja, die Gabel ist halt ein bisschen schwammig gefahren, aber ab einem gewissen Gewicht, ja, Hauptsache das Ding komprimiert und das Feder wieder aus, dann läuft er schon. So hat's ja auch funktioniert. Und das Federbein hat sich eigentlich immer relativ straff und punktuell angefühlt. Ich sag mal so, bis ich da gestern gefahren bin und mir dachte, okay, gut, vorne die Gabel kannst du jetzt richtig schön punktuell setzen, ist total geil. Aber hinten das Heck, das fährt sich wie so, was weiß ich, ein Schwamm auf Ecstasy. Überall, aber nicht dahin, wo es soll.
Wie SpongeBob auf Ecstasy, wie geil ist das denn?
Ja, also das ist tatsächlich so. Aber naja, also mir geht's gut und meinem Moped geht's zum Glück auch gut.
Ja.
Aber apropos Moped, nenn mich Überleitungskönig. Ein anderes Thema, was wir letztes Mal, glaube ich, auch noch nicht besprochen haben, Mopedsuche.
Ich glaube, wir haben es doch besprochen.
Nee, wir haben noch Motorradbekleidung besprochen.
Nein, wir haben auch, dass du die 640... Das haben wir schon besprochen, fällt mir gerade ein.
Echt jetzt?
Ja, wir haben das wirklich besprochen.
Och Mann. Ja gut, okay.
Aber ich war vorher auch noch davon überzeugt, dass wir es nicht besprochen haben.
Also es war wirklich so, ich habe Chris das alles erzählt, er so, ja, da habe ich diesmal auch nichts gegenzusetzen, das passt alles, du hast vollkommen recht.
Und ich war gerade so, hups, ja.
Ja, Herrgott, dann ist das halt eh.
Aber dann die nächsten Schritte wären jetzt nochmal, um dein Moped, glaube ich, so ein bisschen abzuschließen, wären schon quasi, wo du sagst, man müsste jetzt hinten nochmal den Dämpfer revidieren. Sprich, den müssen wir mal rausnehmen irgendwie und dann einschicken und den überarbeiten lassen und wahrscheinlich auch die Lager im Dämpfer oben unten einmal neu machen.
Ja, das wahrscheinlich schon. Also soll ja angeblich auch kein Aufwand sein und die Dinger kosten
auch nicht sonderlich viel. Nee, das geht.
Aber apropos Kosten, das hat mich sehr erstaunt. Für die Gabel hatte live zwei Simmeringe liegen. Hm? Einmal das etwas günstigere Pack, da haben beide Simmeringe 17 Euro gekostet. Mhm. Und dann das teurere Pack, da hat ein Simmering 34 Euro gekostet.
Und worin unterscheiden die sich?
Dass der eine aus Gummi ist und der andere aus Silikon. Mhm. Und angeblich soll man dabei tatsächlich Unterschiede in der Gabel spüren.
Echt?
Ja, angeblich tatsächlich schon.
Ich hätte jetzt eher gedacht von der Haltbarkeit, dass das Silikon nicht so im Alterungsprozess unterliegt und wahrscheinlich vielleicht, aber, wobei es ist ja eher der Dreck in der Gabel,
was
das
Problem ist. Ja, ich wollte gerade sagen.
Und wobei beim Trailfahren, du hast ja keine Upside-Down-Gabel, oder? Du hast eine normale Tele?
Eine normale.
Ja, und dann dürfte der Dreck ja gar nicht so die Rolle spielen beim Trailfahren, oder?
Ich hatte tatsächlich, also noch ein guter Punkt, weshalb mein Standrohr jetzt gewechselt wurde, ich hatte durch den Sandkorn, hatte ich schon eine kleine Rille drin.
Na, ja, hast du doch,
also,
ja.
Das ist halt eben so, da muss man ja wirklich gucken, wenn man so fein Sand oder in der Sandkuhle oder sowas trainiert. Also wir haben bei uns auf dem Gelände haben wir so eine Sandkuhle mit
Holz. Aber fahrt ihr nicht auch so Neopren-Gabelschütze beim Trail?
Kann man machen, muss man halt eben nicht. Also es gibt auch Leute, die haben Hartschützer für die Standrohre. Hm. Sieht halt hässlich aus.
Ja.
Dieser enttäuschte Blick von Chris, oh, das ist Gold wert manchmal. Also manchmal wünsche ich mir echt, dass wir eine Kamera nebenbei laufen haben.
Vielleicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das mal wollt, dass ihr uns zwei Chaoten, weil es gibt ja auch Leute, die stellen das auf YouTube. Und wir haben ja schon mal ein Poddy auf YouTube gestellt, allerdings nur die Tonspur. Wenn ihr das mal lustig finden würdet, wenn wir uns filmen dabei, dann lasst es uns mal wissen.
Oh, ich glaube, das dürfte schon lustig werden, weil wenn wir uns filmen, da werden wir ja meistens nochmal andere Typen.
Ach du Scheiße.
Doch. Und das sollten wir, glaube ich, einfach mal machen.
Sollten wir das?
Aber andere Frage.
Seid ihr euch sicher?
Reichen deine Kameraakkus dafür?
Ey, du sprichst gerade mit dem Thema Kamera echt ein Reizthema an, ja? Lass das einfach und frag nicht nach. Wir reden jetzt nein.
Okay, entschuldige. Möchtest du, okay, als Alternativgeschichte möchtest du über die Versandgeschichte der Mikros sprechen?
Ich möchte eigentlich über gar keine Versandgeschichte mehr sprechen, weil dann kriege ich direkt Puls und Hass. Nein, das ist nicht lustig. Und außerdem, also Punkt 1, ja? Reich, also ja.
Was, ja? Ja, du möchtest über die Versandstory reden?
Oh, von mir aus erzähle ich sie eben. Aber ja, ja, wir machen jetzt einen kurzen Equipment.
Ja, okay.
Exkurs. Ja. Ich habe festgestellt, dass
ja. Was kommt
die
jetzt?
Akkulaufzeit bei der GoPro Indoor nie wieder ein Problem ist.
Hä? In ja. Was? Indoor?
Indoor, wenn wir Strom zur Verfügung haben. Indoor, drinnen, ja. In einem ja. Gebäude mit Stromversorgung.
Ich dachte gerade,
ja.
Woran willst du das Ding denn docken?
Nein. Oh,
also. Ja, dann red ja, doch egal. Mal Hochdeutsch.
Kann ich nicht. Also so ein bisschen und
habe ich draußen schon gemerkt, der Sound.
Ja. Lass mich
jetzt mal gut. Okay, nein, ich habe gesagt, ich bin heute nett zu dir. Es ja. Tut mir leid.
Ja. So, das ist nett zwischen uns. Ist das schlimm. Nee, und zwar habe ich festgestellt, ja. Und dass dieser Mikrofonadapter, den man für die GoPro braucht, mhm. und sich GoPro also für ganz wenig Geld bezahlen lässt, dass du ein Mikrofon an deine Actioncam anschließen
lass
kannst.
Lass mich raten, 60 Euro?
Ich glaube 70 oder so irgendwas. Und
ich dachte, ich wäre schon zu teuer.
Aber ich habe heute ein Feature entdeckt, und zwar, dass du über USB-C Stromversorgung und du dann quasi die GoPro über Netzteil laufen lassen kannst über diesen Mikrofonadapter. Was jetzt zum Thema Podcast-Filmen dann hilfreich wäre.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also dann finde ich ja. das schon eine geile Nummer.
Das ist schon, ich finde den Preis so immer noch überzogen für das Ding, aber egal. So, ja, welche Versandstory meinst du denn jetzt? Die von der Kamera oder die von den Mikros?
Die von der Kamera können wir drüber sprechen, wenn das Thema endgültig geklärt ist. Ansonsten kriegst du mir zu viel Puls, so wie du jetzt gerade schon sitzt. Einfach nur das Thema Mikros. Also ich habe vielleicht zur Vorgeschichte, ich habe einfach nur einen Anruf bekommen von einem sehr wütenden Chris, der mich vorgewarnt hat, dass ich heute sehr nett zu ihm sein muss. Und es tut mir leid, dass ich es bisher noch nicht war. Oder nur ein bisschen.
Bis gerade warst du es.
Dann habe ich ja Glück gehabt. ja, das, der nette Bote, der die Mikros überbringen sollte, sich kurzerhand mal entschieden hat,
Alter, du erzählst das viel zu nett, ja? Ich hab. Da ist man extra zu Hause, ne? Weil man sich freut auf diese Mikrofone und weil man gesagt hat, Nils, wir können heute Abend mit einem neuen Equipment aufnehmen. Und dann bin ich ja so ein Mensch, anders wie andere Leute, dass ich Sachen gerne ausprobiere und mich in Ruhe damit auseinander befasse, dass alles guck und passt das und schon mal einpegel und so weiter und so fort. Und da ein bisschen Zeit dafür brauche, ne? Weil das ist ja nicht in 5 Minuten gemacht so.
Wie lange hast du gebraucht, um das einzupegeln?
Na, ich habe schon so eine Dreiviertelstunde habe ich schon cool. damit rumgespielt. Also im Prinzip, nachdem wir telefoniert, ja doch, so ein Stündchen ungefähr, habe ich schon das alles hingestellt und ausprobiert und verschiedene Sachen mal getestet und so, habe ich schon ein bisschen Zeit investiert.
Okay. Ja.
So, auf jeden Fall, dann sitze ich hier und sobald ich irgendwie so einen Dieselmotor gehört habe, bin ich schon ans Fenster gesprintet, wie so ein kleines Kind an Weihnachten, ne? Das ist richtig schlimm. Oder so ein Hund, dem du so einen Wurst vor das Fenster hältst und der völlig am Ausrasten.
So einen Wurst vor das Fenster hältst?
Ja.
Ja, okay, ja. Mal, das ist alles cool. Oh, das war ein cooler Vergleich. Ja,
und na, also und er kam nicht, ne? Und ich dann ständig in die App geguckt und so, ist in Zustellung und so. Und ich meine, ich weiß ja so irgendwie, wann der Bote denn normalerweise hier so kommt, wenn man was bestellt. Da war die Zeit durch, dann habe ich schon gedacht, jetzt ist aber irgendwie so komisch. Und dann gucke ich so gegen kurz nach 16 Uhr in meine App. Da steht da drin, ja, Ihre Lieferung wird jetzt in die nächste Postfiliale zur Zustellung geliefert. Ne? War schon mal.
Puls war da.
Da hatte ich schon mal Spaß, weil ich gedacht habe, hä, weil wir haben hier so eine Funkklingel und da sind ab und zu mal die Batterien eben leer und dann kannst du unten klingeln und hier kommt halt nichts an. Da habe ich gedacht, oh, sind die Batterien wieder leer? Dann bin ich runtergelaufen, habe geguckt, ob er so eine Karte reingeschmissen hat, aber eigentlich klingelt er dann immer im ganzen Haus und irgendjemand ist immer da, das weiß der eigentlich auch und funktioniert hier gut. Keine Karte da und so, ne? Die unter uns waren auch da, also da wäre jemand da gewesen. Ich schon, sag mal, will er mich hier eigentlich gerade verkaspern? War ich schon so richtig drauf, weil mich das einfach geärgert hat und ich mich drauf gefreut habe und dann ich dann schon gedacht habe, ja Mist, dann muss ich dir jetzt schreiben, dass wir den Poddy doch noch mit dem alten Sachen aufnehmen müssen und so. Und da war ich schon echt sauer.
Kann ich verstehen. Ich
gehe jetzt in diese DHL-Filiale, die ist ja zu Fuß nur irgendwie 2 Minuten weg oder so. Ist ja nicht das Thema.
Nö, ist ja nicht
in der Hoffnung, dass ich diesen Typen erwische, habe ich mir schon so bildlich ausgemalt, wie ich ihn in seinem Bus zurücktrete und ihn zwinge, zurück zu mir in die Straße zu fahren und dieses Paket auszuliefern. Ich weiß, die Jungs haben echt einen toughen Job.
Ich glaube, deine Straße solltest du piepen.
Ja. Habe ich meine Straße ja, gerade gesagt? Ja,
hast du gerade gesagt.
Oh nein.
Warte kurz, welche Minute?
Egal. Das ist egal. Und
ja.
Ich wohne hier eh nicht mehr lang.
Das ist auch wieder ein Argument.
Fällt mir ja, gerade so ein.
Ja,
naja, auf jeden Fall komme ich dann da rein. Der Typ war natürlich schon weg. Und dann haben die mir erzählt, naja, der hat halt irgendwie geschmeidig, um 16 Uhr war er da, hat alle Pakete denen in die Filiale gekippt. Da stand auch richtig viel Kram und hat halt irgendwie, was auch immer er getan hat. Ne? Und netterweise muss ich dann auch da wieder sagen, danke an diese DHL-Filiale, die haben dann, eigentlich ist ja immer so am nächsten Tag und so, und die haben
ehrlich,
dann,
wir geben uns so viel Mühe, dass du einfach, dass wir die ganze Zeit Bote sagen und jetzt sagst du einfach DHL-Filiale. Ist das dein Ernst?
Ja.
Was ist denn los mit dir?
Vielleicht ist da auch ein Hermes-Paketshop integriert, wer weiß.
Okay, gut, jetzt müssen wir noch UPS sagen,
ja.
Amazon-Lieferservice. Haben wir noch
irgendwas vergessen? Mir egal, wenn die Scheiße bauen und mir auf den Sack sehen, dann darf ich sie auch mal bashen, ey. Das ist doch unfassbar.
Ja, okay, erzähl weiter. Ja, ist okay, erzähl weiter.
Vor allem diese Filiale, die ist 2 Minuten zu Fuß von mir entfernt. Es gibt keinen Grund, warum. Ich war da.
Oh Gott.
Ja. Das ist unfassbar.
Erzähl weiter.
Dann habe ich dieses schöne Paket genommen und dann bin ich wie so Huckleberry Finn mit meinem Baumstamm über den Arm, weil das ein sehr großes Paket war und auch schwerer, als ich eigentlich gedacht habe.
Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich gedacht, dass es so Pipifax leicht ist.
Ja, ich hätte mir, nachdem da 2 Mikrofonständer mit drin waren, hätte ich mir das eigentlich auch denken können.
Echt, sind die Ständer so schwer? Ich habe es noch nicht hochgehoben.
Naja.
Nee, ich mach's jetzt nicht.
Also, nein, mach's jetzt besser nicht. Egal, auf jeden Fall bin ich dann da mit diesem Paket da durch die Stadt. In Hannover. Ja, egal.
Oh Gott, ey. Ja. Das hat schon einen Grund, warum wir beide hier sitzen und das machen.
Und das hat auch einen Grund, warum das Einzige, was professionell ist, das Equipment ist. Egal.
Oh, es ist herrlich.
Ja, so viel zu der, warum Nils heute eigentlich nett zu mir sein muss.
Ach so, ja, genau, stimmt. Worüber wollten wir eigentlich reden? Über Motorräder?
Ja, ich glaube, wir sind ein Motorrad-Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, stimmt, falls ihr es noch nicht wusstet, SSMP steht für Sauterstahl Motorrad-Podcast.
Ja. Surprise.
Mal wieder so ein bisschen Knowledge droppen.
Ja, genau, aber ich glaube, im Anbetracht der Zeit können wir noch kurz einen Rallye-Exkurs machen,
ja.
Nachdem wir festgestellt haben, dass wir völlig verballert sind und euch jetzt einfach sinnlos zugequatscht haben.
So viel zum Thema, wir gehen strukturiert das ganze Thema an.
Ja.
Das hat schon wieder grandios funktioniert. Und wir haben noch meinen Lieblings, das dürfen wir nicht.
Genau,
wissen. Aber wir haben genügend Zeit, hoffentlich.
Ja, genau, und zwar das Thema Rallye. Ich muss mir da selber mal die Daumenschrauben jetzt so ein bisschen anlegen und vielleicht hat der eine oder andere da auch einen coolen Input noch, weil ich habe mit dir auch drüber gequatscht, weil ich auf das Thema Suzuki DRZ 400, also so eins von den klassischsten und, glaube ich, schon sehr beliebten Dual-Spot-Bikes überhaupt gekommen bin, weil ich die in eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Und dann kam halt so, naja, ich weiß, viele fahren die als Rallye. Und das ist halt so ein Motorrad, wo du, du hast halt einen sehr soliden Motor, wo du nicht so diesen Stress in Anführungsstrichen mit Wartungsintervallen hast, was du bei einer Sportenduro hast. Hast volle Straßenzulassungstauglichkeit, also auch nicht mit gedrosselter Leistung eingetragen und offen fahren und diesem Grauzonenbereich und so. Hast dafür in Anführungsstrichen halt nur 38 PS aus einer 400er.
Reicht.
Aber ja, reicht definitiv. Bist vom Gewicht deutlich schwerer als aktuelle 400er Sportenduros. Also da bist du so, ja, die wiegt 138 leer, glaube ich.
Ja, ich
wollte
gerade sagen, du hattest 140, hattest du irgendwie
zu. Genau, also da ist man halt schon nochmal so mit circa 30 Kilo drüber. Aber 30 Kilo sind 30 Kilo, das ist
ja
viel,
natürlich,
ne?
Also, ja, klar ist das viel.
Auf jeden Fall kam dann so diese Idee, auch um in der Heide zu fahren. Weil, ich meine, die Twin macht da Spaß, aber gerade jetzt da im Sand und so. Und wenn man halt mal was Leichteres gefahren ist, dann denkst du dir halt schon so, oh ja, ist schon geil. Aber ist halt schon eher einfach so diese Pistengeschichte und so. Und jetzt was Leichteres, so ein bisschen zum Spielen wär schon sehr geil.
Da würde ich tatsächlich kurz einhaken. Denn das finde ich einen ganz interessanten Punkt, das Thema Gewicht. Weil ich denke mir, wenn gerade, also du möchtest mit dem Ding ja Rallyes fahren. Das ist ja so dein großes Ziel. Wenn das Moped jetzt aber zu leicht ist, habe ich bei mir immer im Hinterkopf, okay, desto leichter es ist, desto leichter gerät es auch aus der Spur.
Ja, schon.
Und dann wäre es ja eigentlich schon angenehmer, klar, ein Eisenschwein wie die Twin, das ergibt keinen Sinn, aber so 140 Kilo, klar ist das scheiße, wenn du es 5-mal aufheben musst hintereinander, aber du hast ein gewisses Grundgewicht, dass du einen gewissen Anpressdruck hast und auch hier und da, je nach Geometrie und je nach Fahrwerk natürlich auch mehr Grip in den Kurven
hast. Ah, du musst halt auch gucken, wo du die Rallye fährst, ne? So in Europa die Rallyes und so, wo du eher langsam unterwegs bist, also da hast du nicht so diese Highspeed-Dinger. Deshalb sagen die ja der ganzen auch, wenn du sowas wie die Breslau fährst oder so, sieht geil aus, weil du brauchst eigentlich keine Rallye-Verkleidung, weil das vom Gelände her gar nicht das ist, wo du mit 160 durch irgendeine Wüste knallst oder so, wo du das dann tatsächlich brauchst. Und also so habe ich halt bisher nur in Foren und so haben das viele eben zu mir gesagt. Und von dem her weiß ich eben, dass diese Sport-Enduros sehr gut funktionieren im Rallye-Einsatz. Ich weiß auch von vielen, dass diese DRZ fahren, dass die gut funktioniert. Mhm. Für mich ist halt gerade, nachdem mir die Twin das letzte Mal im Sand umgeflogen ist und ich dieses dicke Ding dann alleine da rausgehievt habe, ist es gerade für mich so ein bisschen auch so, boah, jedes Kilo zählt und 30 Kilo aufheben oder nicht, ist halt. Und ich bin halt nicht so der Pro, wo davon ausgehen kann, naja, ich fahre halt die Etappe durch, setze mich da am Anfang drauf und steige am Ende ab und fall nicht um dazwischen.
Ja, vor allem beim Training fällt
genau.
Man
auch um. Und das ist halt gerade so ein Punkt, wo ich jetzt sage, na klar, für so wenig Wartungsstress, Spaß in der Lüneburger Heide und so, vielleicht mal so ein bisschen soft im Enduro-Park rumdaddeln oder so, wäre die DRZ sicherlich the weapon of the choice so gerade. Dann ist sie halt natürlich auch, die war mit 3000 vom Budget her eigentlich ganz okay. Also wesentlich günstiger natürlich als jetzt irgendwie eine relativ aktuelle 390R oder sowas von Beta. Aber dann war halt immer so diese im Hintergrund, naja, aber eigentlich hast du ja auch mal Bock, irgendwie so ein bisschen Enduro zu fahren, hast du Bock, irgendwie vielleicht so ein 2 Stunden Spaß-Enduro mitzufahren, hast du mal Bock, auch mehr Fahrtechnik zu machen und solche Geschichten und so. Wo ich dann mir halt denke, da hast du dann wahrscheinlich mit irgendwie, jetzt haben auch ganz viele nochmal eine 350er KTM im Rallye-Builder-Forum ins Spiel gebracht. Und dann denke ich, na gut, haben die nicht ganz unrecht. Hast du mit so einem Motorrad halt schon eher was, wo du für alles Mögliche einsetzen kannst. Hast du aber halt wieder, das lässt du nicht zu und fährst irgendwo hin auf eigene Achse, wo du schon mal 2 Stunden an Abreise halt mit einkalkulieren musst. Das machst du da nicht, weil das geht alles von dem Wartungsintervall ab, wo man dann halt denkt, boah, nee, da sind ja dann von den 15 Stunden schon 2 weg, wo ich halt wieder Ölwechsel und Kram machen muss. Und ja, das ist halt gerade so der Punkt, wo ich echt am Überlegen bin. Jetzt ist das Thema 350er auch nochmal im Spiel, wo ich mir denke, ja, ich weiß, viele fahren so. Also letztes Jahr waren, glaube ich, sogar 4 350er am Start bei der Breslau. KTM schreibt selber auf der Website auch, naja, die kannst du halt von Puncher fast fahren wie eine 450er oder halt auch ganz gediegen und mit Mapping und so. Schon auch cool. Wo ich jetzt gerade so wieder völlig lost in space bin und das bremst mich in diesem Rallye-Projekt und das geht mir echt auf den Keks, weil ich brauche jetzt endlich mal ein Motorrad, mit dem ich da drauf trainieren kann und machen kann und daran arbeiten kann, weil sonst wird das alles nicht besser. Ja, ich mache Sport und
KTM 640.
Ich spiele das Dakar-Spiel und so weiter und so fort, um Navigationstraining zu machen und alles, aber ich meine, du musst halt fahren, ne? Irgendwann mal so Punkt und brauchst ein Motorrad, weil sonst macht das halt alles keinen Sinn.
Nö.
Und deshalb muss jetzt zeitnah eine Entscheidung getroffen werden, what to do.
Ich finde das auch so lustig, weil es ist so dieses, normalerweise bist du, wenn es um uns beide geht, eher so der Macher. Und ich bin eher so die Person, die dann viel plant. Aber was so die Moped-Sachen angeht, habe ich manchmal echt das Gefühl, wo ich mir denke, ich denke da halt nicht drüber nach, sondern ich mache es einfach.
Ja, stimmt.
Und,
ja.
Und du, dann das ist dann wieder so ein Thema, wo du halt dir total den Kopf drum machst, so alles perfekt durchgeplant haben willst, um es dann doch zu machen. Und guck mal, allein schon wie viel und wie oft du dich schon umentschieden hast bei der Motorradwahl, ist jetzt überhaupt nicht negativ. Also
nö,
ist gut,
ist ja
dass du
so.
Da so dran gehst, aber es ist halt schon sehr lustig.
Das Krasse ist halt, ich tue mir halt ganz offen so ein bisschen schwer damit, jetzt einfach zu sagen, pass auf, ich nehme einen Kredit und ich finanziere das halt und so. Irgendwie, da bin ich so eher so der, ja, spar drauf und so. Und dann ist es halt schon ja, was, wo ich sage, klar. Naja, ich will dann halt schon, weißt du, so diese richtige Entscheidung treffen. Und ja, das ist gerade echt so gut. Dann ist jetzt halt natürlich mit Umzug und bla und muss man nach einer Wohnung suchen.
Ja, das
kostet auch
mal.
Dann wieder alles Geld. Das grätscht jetzt gerade auch noch voll rein in dieses Ding. Wir sind, glaube ich, noch ganz gut in der Zeit. Und das macht das gerade, aber ich bin jetzt mal gespannt, vielleicht habt ihr irgendwie, wo ihr sagt, ey, passt mal auf, oder ihr habt noch eine Idee oder so. Mhm. Klar, der Klassiker, was halt immer kommt, ist, ey, hol dir eine 450er EXC. Ja, ja, ich weiß, 80% von den Starterfeldern, wenn du reinguckst in diesen Amateur-Rallys, sind bestimmt 450er EXC. Das ist halt gut, wenn du sowas fährst, weil du kannst dir gegenseitig mit Teilen helfen und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Aber das habe ich immerhin gelernt von dieser 500er-Geschichte, dass mir eine 450er ist mir einfach so ein bisschen too much. Ja, ich weiß, dein Mapping-Schalter ist die rechte Hand und du kannst die auch und hast das Drehmoment und kannst die gediegen fahren. Aber da ich ja für mich sage, ich möchte auch mal in einen Offroad-Park gehen und Fahrtechnik damit üben, also über Hindernisse und so weiter und so fort, einfach weil es Spaß macht und weil es dich fahrerisch weiterbringt. Und da ist mir halt eine 450er einfach, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich bin also nicht Graham Jarvis oder was weiß ich was wäre, wo also da irgendwie sagt, ja.
Ja, also selbst die DRZ 400 ist da wahrscheinlich schon echt hart dran. Also da kannst du eher was fahren als noch andere Sachen.
Ja, ich glaube, bei der DRZ 400, die ist dann schon wieder wahrscheinlich eher zu schwer für mich. Weißt du, vom Körpergewichtsverhältnis zum Motorradgewicht und so ist dann halt, und deshalb bin ich halt gerade eigentlich schon wieder eher weg von der DRZ.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder halt einfach zu sagen, naja gut, dann braucht man halt eben so 3-4 Mopeds. Wo ist das Problem? Also, weißt du, die Twin, die DRZ, eine Trailer und irgendwie noch so eine 350er, 390er fürs Rallye fahren und dann so Build Your Garage, why not?
Ja, letztlich ist das ja sowieso von uns beiden ein Riesenplan.
Das ist der Plan.
Aber gut, wir haben
ja
noch
ein langes jetzt auch Leben wieder angefangen, Zeitungen auszutragen oder so. Nein, habe ich nicht.
Ja, aber wir haben ja noch ein langes Leben vor uns. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann verwirklichen können, unsere Garage da schön auszubauen.
Genau, und jetzt habe ich mir heute also, dann bin ich aber, glaube ich, auch so am Ende, was das den aktuellen Stand gerade angeht. Heute habe ich mir dann gedacht, okay, ich will jetzt mal in den Hopepark fahren zum Beta-Dealer und will mal eine 350, 390 beide einfach mal Probe fahren.
Ja.
Und dann vielleicht bin ich dann dadurch einen Schritt weiter und das muss ich jetzt wirklich mal machen. Und warum da? Weil das ist halt, ich kenne sonst kaum einen anderen Händler oder eigentlich keinen hier in der Nähe, der dir die Möglichkeit bietet, das im Gelände Probe zu fahren. Weil ich habe halt gesagt, naja, eine Probefahrt irgendwie, wo ich dann halt da ein paar Kilometer auf Asphalt rumroll, bringt mir mit dem Motorrad nicht sonderlich viel. Weil, gut, klar, du merkst so ein bisschen die Motorleistung, die Charakteristik und so, aber ich merke nicht, passt das Fahrwerk für mich? Mhm. Wie komme ich mit der im Drehmoment im Gelände zurecht und so weiter und so fort? Im Hopepark kannst du die halt im Geländeprobe fahren, die Betas. Und letzten Endes, glaube ich, ob du eine 350er Beta fährst oder eine 350er KTM, logisch sind da Unterschiede und alles und so, aber um es mal grob einzukategorisieren, will ich eine 350er von der Motorleistung oder eine 400er oder was auch immer, ist das relativ egal, in Anführungsstrichen, was du fährst. Mhm. Also es gibt ja halt so mal eine grobe Tendenz. Und das steht jetzt als nächstes zeitnah an, muss ich gerade auch nur gucken mit der Arbeit und so, wie ich das hingedengelt bekomme, aber das wird schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, da wirst du schon einen richtigen Weg finden.
Vielleicht kommst du ja mit und filmst und machst dich lustig über mich.
Ja, das kann ich doch.
Da muss ich mir keine Sorgen machen.
Nein, das brauchst du nicht. Das Schöne ist, dann habe ich es auch noch wie auf Video.
Grandios.
Genau. Aber das ist ein schönes Update und da würde ich auch tatsächlich sagen, vom Motorrad weg hin zum Motorradfahrer und zwar kommen wir zum Mein Lieblings.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Konkretisiere er.
Ja, meine Lieblingslebensgeschichte eines Motorradfahrers.
Okay, das ist easy.
Wenn ich einen Tipp abgeben darf, sag einfach nur ja oder nein, Joey Evans.
Ja.
Ja, okay. vielleicht zur Konkretisierung nochmal dessen. Ich finde die Frage tatsächlich relativ schwierig, denn Lebensgeschichte ist, also im Rallye-Sport habe ich ja schon gelernt, gibt's total viele Cinderella-Stories. Also total am Boden zerstört und er hat sich wieder zurückgekämpft von Querschnittslähmung aufs Motorrad und hat jetzt irgendwelche Rennen gewonnen. Im Trailsport gibt es das tatsächlich weniger, dafür gibt es aber halt andere interessante Aspekte. Soll ich einfach beginnen, wie sonst auch?
Ja, okay. Hau raus.
Deshalb wäre es bei mir zum Beispiel wegen den anderen Aspekten mitunter Tony Bu, der, welch ein Wunder, mehrfacher Weltmeister, ich glaube 26-facher Weltmeister Indoor und Outdoor am Stück.
Krass.
Also das ist wirklich abartig.
Das ist schon.
Überleg mal, der hat 2007 angefangen und ist bis heute
Außer es passiert irgendwas dieses Jahr, aber ansonsten bis heute jedes Mal Weltmeister geworden.
Ja, es ist schon krass. Also diese Konstanz, und ich meine auch, ja, wenn man mal auf YouTube und so ein bisschen rumguckt.
Ja. Wir haben ja jetzt herausgefunden, er hat einen YouTube-Channel, also kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Toni Bou, also T-O-N-I, Leerstelle B-O-U.
Aber auch so, wenn du Wettbewerbe anguckst, irgendwie von Tralldingern und dann halt echt so, da siehst irgendwie, okay, zack, der eine scheitert beim Hindernis, der nächste scheitert an der gleichen Stelle, wo du dann siehst, okay, das muss die Schlüsselstelle sein. Und dann kommt er und er fährt einfach durch. Und das sieht nicht mal angestrengt aus, sondern nur so zack, zack, zack. Ja. Und du denkst dir so, oh, aber ihr fahrt schon in der gleichen Klasse irgendwie so.
Genau,
ne?
das ist
halt schon hart einfach.
Das ist
also
echt enorm. Warum das tatsächlich mein Lieblingsfahrer dahingehend ist, es gibt leider Gottes nur auf Spanisch, aber es gibt eine Doku auf YouTube. Und da erklärt er so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Und das ist so eine typische Trailer-Lebensgeschichte, weil gefühlt ist er auf dem Moped gezeugt worden. Seitdem er klein war, ist er auf dem Moped mitgenommen worden. Und dann gab es aber einen ganz interessanten Cut. Und zwar hat er dann, ich glaube, bei 50er oder bei 80 Kubik Trailmaschine hat er dann irgendwann gesagt, Motorradfahren ist nicht mehr seins. Also steigt er auf Fahrradtrail um. Und ist damals als Jugendlicher und kleiner Junge in seiner Altersklasse auch extrem erfolgreich gefahren. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist er, glaube ich, spannend. Meister sogar im Fahrradtrail geworden damals. Also das war, glaube ich, 90er, 80er, irgendwie.
Ich finde das eh beeindruckend, was die Fahrradtrailer machen, so ohne Motor und so. Und das ist schon.
Auch was für Hindernisse das sind, um
krass,
diese zu überwinden. Also,
ich würde dann nicht hochkommen mit Motor.
Nee. Also selbst ohne Rad und zu Fuß würde ich es noch nicht mal annähernd schaffen. Ja. Also das ist wirklich krass. Naja, und dann ist er vom Fahrradtrail irgendwann zum Motorradtrail gekommen und er hat in dem Interview dazu, zu der Doku eben auch gesagt, sein Ziel oder sein Gedanke war es dann irgendwann zu sagen, okay, das, was ich mit dem Fahrrad konnte und kann ich ja mit dem Motorrad eigentlich auch machen. Mhm. Und daher hat er für sich immer so ein bisschen sein Fahrstil rausentwickelt. Deshalb sieht das ja auch so kinderleicht aus. Der springt ja irgendwo ab, springt 3 Meter nach links auf einen anderen Stein, dann springt er wieder ab, springt dann diesmal nur vielleicht 2 Meter nach rechts ab auf einen anderen Stein und irgendwo anders dann nochmal hin. Und das ist alles auf dem Hinterrad und gefühlt mit Standgas. Mhm. Also es ist ja wirklich krass. Und das ist einfach ein
Das hat er aus dem Fahrradtrail raus entwickelt für sich quasi.
Genau, da hat er für sich ganz viel aus den Techniken rausgenommen, was super interessant ist. Und was halt ein ziemlich interessantes Mindset ist, er hat gesagt, es gibt sehr viele Trailer, die halt eben für den Social Media Lifestyle Tricks lernen, also sowas wie Backflip oder sonstiges. Mhm. Und er hat gesagt, das alles wollte er nie oder hat das halt. Er ist nur das so gefahren, wie er es sich getraut hat. Welch ein Wunder, er hat irgendwann auch Backflips gemacht, weil muss man ja anscheinend.
Anscheinend, ja.
hat dann aber auch gesagt, also es gibt jetzt auch, glaube ich, kein aktuelles Video, wo er einen Backflip macht.
Ich wollte gerade sagen, aber er macht nicht viel mit irgendwie so.
Genau.
Also seine ganzen Videos sind wirklich schon extremes Trail und so und auch mal was mit aber schon sehr.
Genau, aber alles Trail. Also das ist halt wirklich interessant, keine Spielereien. Und das Interessante, wie vom Fahrradfahren und die Techniken daraus auf die Trailmaschine übernehmen, ist ja nichts anderes wie Graham Jarvis oder Teddy Bledsusiek mit dem Endurosport gemacht haben.
Ja, klar.
Früher Trail gefahren und das, was sie damals gemacht haben, auf den Endurosport übernommen.
Ja.
Ich meine, guck dir an, Graham Jarvis, mehrfacher englischer Meister. Teddy, der ist Weltmeisterschaftsniveau
Indoor-Trail gefahren. Ich meine,
krass. Und das, Entschuldige, Teddy ist 2008 oder 2009 noch Weltmeisterschaftsniveau Indoor-Trail gefahren.
Ja.
Und das hat schon was
das
zu bedeuten.
Halt schon,
also er ist nicht gut gefahren, aber die Hindernisse waren halt auch brutal und Toni Bou ist den halt in Grund und Boden gefahren. Aber das ist trotzdem schon hart.
Ja, dafür rocken die Jungs bei den Red Bull Romaniacs und Six Days und was weiß ich was alles.
Da sieht man halt wieder, ne? Wenn du kein Trail fahren kannst, fährst du Enduro. Hm. Der hat gedauert.
Ja, der hat gedauert, ne? Aber an der Stelle auch nochmal, das ist doch völlig jetzt off-topic, aber ich finde es trotzdem krass, wie Graham Jarvis in seinem Alter immer noch mithält.
Ja. Und wie er die nass macht.
Und ich glaube, er macht also diese extreme Technik, Besessenheit aus dem Trailsport hilft ihm einfach, dass er einfach dieses Level halten kann, extrem.
Genau das glaube ich tatsächlich auch.
Aber coole Story so. Wusste ich so auch nicht. Und
habe ich nicht zufällig mitbekommen.
Sehr geil.
Ja, das fand ich ganz interessant, ja. Und Joey Evans, gerne.
Ja.
Halt jetzt mal deinen 30-Minuten-Monolog. apropos zu Joey Evans, wer es noch nicht gesehen hat, Chris hat ein Interview mit ihm gemacht.
Das
was
stimmt.
Ich immer noch krass finde, dass du es gemacht hast. Also, das ist immer.
Das finde ich auch, dass das so eines der, witzigerweise, das Video mit den wenigsten Klicks auf dem ganzen Kanal.
Wer Chris seinen Kanal nicht kennt, wie heißt er?
Der heißt Sauters Moto Channel. Und schaut mal vorbei auf YouTube, wenn ihr Bock habt. Und ja, Joey Evans, das ist halt so diese Cinderella-Story, was du gemeint hast. Irgendwie, aber was ich halt bei ihm so mag und warum, ich hätte jetzt genauso gut Toby Price sagen können, der auch eine schwere Verletzung wirbelsäulentechnisch gehabt hat und quasi von den Toten wieder auferstanden, sich wieder zurückgekämpft hat zu laufen und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch gar nicht schmälern und so, aber was ich bei Joey Evans eben so mag, er ist eben nicht der Kerl gewesen, der schon, als er diesen Unfall hatte, auf diesem Mega-Profi-Niveau war, so dass du halt dann da schon einen gewissen Background hast, finanziell, aber halt auch, die ist ja wie beim Profifußballer und so, weißt du, wo du halt schon die gucken, dass die Werksfahrer wieder fit werden und solche Geschichten und so. Auch wenn man sieht, wie in dem Film Paying the Price, was für ein Aufwand die in diese ganze Vorbereitung und sowas reinstecken und so.
Allein schon Australier, ich flieg mal zum Training nach Marokko.
Genau, ja, das ist halt schon eine andere Nummer. Und bei Joey finde ich das halt so krass, dass er halt so ein ganz normaler Familiendad ist einfach. Und seinen Job hatte und alles und aus Spaß an der Freude Enduro gefahren ist, schon sehr ehrgeizig, also Roof of Africa und solche Geschichten mitgefahren ist und so und da so regionale Meisterschaften und solche Geschichten, also eher im Amateurbereich oder so, ambitionierter Amateur und halt diesen Traum hatte, irgendwie diese Dakar zu fahren und dann diesen schweren Unfall hatte, wo er dann im Rollstuhl saß und die Ärzte gesagt haben, ja, Dude, ob du jemals wieder laufen wirst, wissen wir nicht so genau, aber Moped fahren, eher nicht. Und sich eben dann da zurückgekämpft hat und seine ganze Familie irgendwie so nett, also so, das ist einfach so eine, ja, die berührt dich, die Geschichte auch, wenn ihr denn das Buch lest von Para to Dakar, kann ich nur empfehlen. Das ist so nahbar einfach und so, weißt du, weil er so, keine Ahnung, auch, das zeigt ja auch so, und er ist wirklich so, dass, ich meine, ich habe ihn angeschrieben und er hat gesagt, ja, klar, machen wir ein Interview, weißt du, und das, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
Ja.
Und ich weiß, das Interview ist echt lang, das geht fast eine Stunde, das Video, vielleicht schreckt das viele ab oder weil Joey Evans nicht so bekannt ist oder weil es auf Englisch ist.
Ich glaube, ist einfach echt nicht bekannt.
Keine Ahnung, ich finde es auch ein cooles Interview geworden, ist mir auch völlig egal und wenn das nur ein Klick hätte, dass ich es für mich gemacht habe, zählt in dem Moment und das, weil das einfach ein hammergeiles Gespräch war. Genau, und deshalb ist das so für mich die Cinderella-Stories unter den Cinderella-Stories quasi, um das so zu sagen. Und er das halt auch alles aus eigener, oder was heißt aus eigener Kraft, heißt, er hat die Sponsoren alle selber gesucht, er hat das ganze Geld zusammengekratzt für die Dakar und hat das jetzt alles selber so aufgebaut und klar, er hat ganz, ganz viel Support und Hilfe, dass ihm Freunde unterstützt haben und so und das ist einfach so eine geile Geschichte, ich kann das gar nicht so wiedergeben alles, wie das in dem Buch ist und und vor allem, was ich halt cool finde, dass er jetzt daraus quasi also er arbeitet jetzt so als Redner, Motivationsredner, um seine Geschichte auf andere Lebenssituationen zu übertragen und so von wegen, gib nicht auf, es geht immer weiter und glaub an dich, glaub an deine Träume und verfolg deine Träume. Und das finde ich irgendwie so das Coole und er macht das so, du merkst das, also es gibt auch so ein paar Videos online, wo er als Speaker quasi aufgetreten ist und du merkst halt bei ihm unfassbar, mit welcher Emotion und mit welcher Leidenschaft er zum einen dafür brennt, also für das Thema Motorrad, ja, auch für das Thema Abenteuer und Rallye und so weiter und so fort. Aber diese Lebensfreude und diese Dankbarkeit zu leben, das alles tun zu dürfen und so, was wir ja oft, da kann ich mich nie ausnehmen, im Alltag vergessen. Und ihm es wirklich ein Bedürfnis ist, diesen Leuten so ein positives Gefühl und so einen positiven Push mitzugeben, dass die so Energie mit, also weißt du, so einfach sagen, jawohl, und ich hau jetzt in meinen Projekten rein und gebe Gas und so und das ist so richtig elektrisierend und dass er daraus, also dass aus dieser ganzen Geschichte, Unfall, Dakar und so, jetzt sowas gemacht hat, wo er andere Leute wirklich sagt, naja, ich bin jetzt halt nicht der Rallye-Star und halt ist jetzt halt irgendwie hier so eine Rede und mache ein bisschen auf ein Motivationsding und kriegt dafür irgendwie einen Haufen Kohle, sondern dass es ihm wirklich drum geht, so dieses Gefühl zu übermitteln und das finde ich halt echt cool und deshalb ist er so schon eine echt coole Persönlichkeit, große Persönlichkeit für mich.
Ja, cooler, das kann Typ. Ich verstehen. Ja.
Also das kann ich wirklich verstehen, finde ich auch gut, dass es gemacht ist und es ist auch richtig, dass du sagst, es ist mir scheißegal, wie viele Klicks das Video hat, weil ja,
guckt es euch trotzdem an.
Kauft mehr Merch!
Das kommt noch.
Ja, das ja. kann ich auch verstehen. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich mal sagen, wir sind tatsächlich wieder durch für ja, heute.
Das erste Mal mit neuem Equipment. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen, auch wenn wir
super gespannt.
Dezent abgeschweift sind.
Ist halt so wild. Ja. Beim neuen Equipment, da waren wir so euphorisiert, da ja. Darf man auch mal abschweifen.
Das sind doch die Dämpfe von der Verpackung.
Nein. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich bin so ein bisschen benebelt. genau. Nächstes Mal gibt's auf jeden Fall wieder ein Update zur Fahrschule.
Und zu was auch immer uns so passiert und einfällt. Rallye. Ja,
so kann man das.
Motorradsuche. Sagen. Wie auch immer.
Ja. Hoffentlich. Motorradbekleidung.
Wann gehen wir shoppen?
Wenn ich Geld habe.
Ah. Ja, in diesem Sinne, das war doch ein passendes Schlusswort. Wenn wir Geld haben, gehen wir shoppen, was auch immer. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, geht Moped fahren.
Genau.
Habt Spaß, genießt die Zeit.
Und lasst euch nicht unterkriegen.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.